Hier folgt der zweite Teil meines Gesprächs mit Stefan Sedlmayr.
Viele denken bei Weinlagerung Hauptsache Keller. Was sind aus deiner Sicht die größten Missverständnisse und welche Rolle spielen dabei Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Licht, Erschütterung und Belüftung wirklich?
Aus meiner persönlichen Erfahrung ist die passende Luftfeuchtigkeit für die Weinlagerung, da nach wie vor der Großteil der Weine mit Naturkorken verschlossen ist, das absolut wichtigste Kriterium. Alle erwähnten Kriterien sind selbstverständlich in Summe wichtig, aber es nützt mir nichts, wenn ich einen eiskalten Keller von 12 Grad habe, der das Jahr über 12 Grad hat. Wenn die Luftfeuchtigkeit in dem Keller 40% beträgt, sind alle Weine, die in dem Keller drin sind, irgendwo zwischen dem 5. und dem 10. Jahr wertlos und kaputt, weil sie anfangen auszulaufen. Im Allgemeinen verträgt ein Wein, wenn es sich um keinen extrem alten Jahrgang hält, sehr wohl problemlos auch für die längere Lagerung Naturkeller, die im Laufe der 12 Monate zwischen 12 und 20 Grad schwanken. Was Wein überhaupt nicht verträgt, sind konstante Erschütterungen, was glücklicherweise selten vorkommt. Keller, die absolut unbelüftet sind und furchterregenden Geruch im Laufe der Jahrzehnte entwickeln. Auch das geht durch den Korken in den Wein durch. Und Keller, die kontinuierlich mit Kunstlicht beleuchtet sind, vertragen insbesondere jegliche Form von Schaumweinen überhaupt nicht.
Wenn Wein als Investment gedacht ist, wird dann auch die äußere Optik, Etikett, Kapsel, Originalholzkiste, fast genauso wichtig wie der Inhalt?
Als Investment betrachtet ist die Frage fast mit Ja zu beantworten, denn wenn die Etiketten auch beim besten Wein kaputt gehen, weil der Keller zum Beispiel 90% Luftfeuchtigkeit hat, was für den Wein selber gut ist, aber das Etikett innerhalb kürzester Zeit, also innerhalb von ein paar Jahren ruiniert, ist der Wein keinerlei Investment mehr, weil durch die nicht mehr vorhandenen oder restlos ruinierten Etiketten der Abschlag auf den Weinmarkt finanzieller Natur so groß ist, dass er jeglichen Gewinn auffrisst oder komplett übersteigt.
Du hast mal in einem Interview sinngemäß gesagt, dass bei vielen Reklamationen der Wein gar nicht fehlerhaft ist, sondern nur außerhalb der gewohnten Geschmackswelt liegt. Muss man sich in gereifte Weine erst hineinlernen?
Ich weiß nicht, ob hineinlernen das richtige Wort ist, aber definitiv hineintrinken und für sich selber feststellen, welches Reifestadium eines Weins schmeckt mir persönlich. Bestes Beispiel, wir haben immer wieder Kunden, die einen großen alten Lafite oder Petrus probieren wollen, weil wir ja solche Sachen in der Auktion haben. Meine erste Frage an die Kunden ist dann immer, was trinken sie denn normalerweise? Weil wenn eine Person in der Regel Weine, Rotweine, bleiben wir ruhig bei Bordeaux, trinkt, die nicht älter sind wie 10 Jahre, dann aber einen 59er Petrus ersteigern will und den trinken will, macht der die Ersteigerung überhaupt keinen Sinn, weil zu 90% wird der Ersteigerer ausgesprochen unzufrieden mit dem Wein sein. Die logische Vorgehensweise ist, dass er dann einmal einen schönen Wein aus den 80ern, 82 oder 86 probiert, sowas wie ein Gros La Rose. Und dann kann man sich ja mal vorarbeiten an irgendwas aus den 60er Jahren und dann erst zu sowas wie einem Petrus. Weil man muss nicht 3.000 Euro für eine Flasche ausgeben, wenn man schon bei einer 300-Euro Flasche feststellt, nein, diese Geschmackswelt, die sich in dem Wein entwickelt, Unterholz, Moos, schöne Steinpilznoten drin, dann hin bis zu Pferdeschweiß, ist überhaupt nichts, weil ich erwarte von einem Rotwein Frucht, Cassis, Pflaume, Kirsche, dann wird diejenige Person in seinem Leben niemals Spaß an etwas wie einem 59er Petrus haben.
Gerade da ist es ja auch so, ich habe den Eindruck, dass sich dieses Publikum, sage ich mal, immer mehr zahlenmäßig verkleinert. Glaubst du, dass das Publikum für gereifte Weine sich verändert hat? Ich habe den Eindruck, es wird immer mehr so nach der frischen Fruchtigkeit und weniger nach Aromen wie Reife, Pilze, Waldboden, Unterholz geschaut. Täuscht mich der Eindruck?
Glücklicherweise gibt es nach wie vor genügend Weinfreunde, die auch reife Weine mögen, weil sonst gäbe es keine Weinauktionshäuser mehr. Ja, es ist ein allgemeiner Trend da zu nicht-alkoholischen Getränken. Es ist insbesondere in der Altersgruppe kleiner 25 ein Trend da, wenn schon Alkohol, dann muss es dunkelkräftig, fruchtig, peppig sein. Überhaupt keine Frage. Aber in der Altersgruppe, die dann so mit Mitte 30 losgeht, und das hat auch das Wegfallen der Chinesen gezeigt, gibt es bei uns in Europa, selbstverständlich auch auf den anderen Kontinenten, nach wie vor genügend Interesse an gereiften Weinen.
Wie viel Diplomatie braucht es, wenn man einen Einlieferer erklären muss, dass seine Flaschen zwar emotional oder historisch interessant sind, aber am Markt oder im Glas nicht mehr das halten, was der Name verspricht?
Durchaus viel Diplomatie und eine darauf abgestimmte Wortwahl. Leider, egal wie diplomatisch das man ist, endet es bei den Kellern, die fast nur aus überalterten Weinen bestehen, auch wenn das Herzblut des Besitzers daran hängt, nichts an der Tatsache, dass er enttäuscht von dannen zieht. Denn wenn die Weine überaltert sind, sind sie nicht mehr mit Spaß trinkbar und damit nicht mehr versteigerbar. Und damit stellen sie leider keinen monetären Wert dar.
Ein weit verbreitetes Klischee über Weinauktionen ist, das ist nur was für Menschen mit großen Geldbeutel, wie für Lafite, Latour, Haut-Brion, Petrus, Sassicaia oder Masetto. Was übersieht man bei diesem Bild? Gibt es auch Bereiche, in denen neugierige Weinfreunde mit normalerem Budget interessante Erfahrungen machen können?
Selbstverständlich. Wir bieten in der Munich Wine Company Weine zwischen 20 und 15.000 Euro pro Flasche an. Also das komplette Segment der Einlieferungen. Es gibt für jeden Geldbeutel genügend interessante Weine zu finden. Das, was wir leider nicht anbieten können, aber dafür gibt es genügend schöne, junge Weine im Weineinzelhandel, sind Weine in der Preiskategorie um 10 Euro oder 15 Euro, die 1 bis 2 Jahre alt sind. Das ist nichts, was ein Auktionshaus bieten kann, aber sehr wohl interessante Weine zwischen 25 und 40 Euro pro Flasche, die teilweise auch schon 30 bis 40 Jahre alt sind und sehr interessante Eindrücke in die jeweiligen Rebsorten und Weinanbaugebiete liefern.
Das trifft jetzt eigentlich auch schon meine nächste Frage. Da wäre es darum gewesen, ab welchem Punkt lohnt es sich für private Weinfreunde überhaupt, sich mit Auktionen zu beschäftigen, auch wenn sie nicht im vierstelligen Bereich Interesse da ist. Aber das heißt ja in dem Fall jetzt...
Immer, weil es genügend Einzelflaschen oder Konvolute gibt, wo interessante Weine drin sind. Meine Bemühung ist, wir lösen ja auch Komplettkeller auf, alles, was nicht mehr trinkbar ist, auszusortieren, aber dann sind immer noch genügend Weine dabei, die Jahrzehnte gereift sind und für kleines Geld zu erwerben sind.
Wenn jemand zum ersten Mal bei einer Weinauktion mitbieten möchte, was sollte er vorher unbedingt wissen, damit aus Neugier kein Fehlkauf wird? Worauf sollte er achten?
Er sollte wissen, welche Weine, das er persönlich mag, wo ihm der Geschmack und der Geruch entgegenkommt. Und wenn er Neues ausprobieren will, wäre es wichtig, vorher mit uns zu telefonieren, damit eine gewisse Beratung stattfinden kann, was für ihn sinnvoll ist.
Früher hatten Weinauktionen für mich auch den Reiz, dass man Wissen, Geduld und etwas Glück echte Entdeckungen machen konnte. Gibt es diesen Schnäppchenreiz heute noch? Früher war ja das Wissen begrenzter.
Ja. Der Weinhandel oder Wein generell ist ein Industriezweig, der schon seit den 80ern sehr, sehr stark auf Digitalisierung gesetzt hat. Dementsprechend ist eine absolut flutmäßige Information im Internet zu finden und man findet über alles, was man sucht, zig verschiedene Quellen, teilweise widersprüchlich, aber man findet etwas, was hingegen die ganzen digitalen Quellen nicht ersetzen können, ist das persönliche Getränk im Glas und dann im Mund, um die Eindrücke an der Materie, sprich am Wein, selber zu erleben. Das ist einfach nichts, was die digitale Welt ersetzen kann.
Wenn heute eben jeder Preise vergleichen kann, wo entsteht trotzdem noch die größten Fehleinschätzungen? Eher bei den Käufern, bei den Einlieferern oder auf beiden Seiten?
Die größten Fehleinschätzungen, was jetzt das Geld angeht oder der monetäre Wert für eine Flasche Wein, passiert prinzipiell, wenn Leute, die eigentlich mit dem Thema Wein nichts zu tun haben, in Google gehen, Schlagbegriffe zu dem, was sie auf dem Etikett lesen, in Google eingeben und dann kommt die menschliche Psyche ins Spiel, weil prinzipiell dann der teuerste Preis, der im ganzen weltweiten Internet gefunden wird, als der angenommen wird, was genau die Flasche, die man im Keller hat, wert sein sollte.
Menschlich, aber falsch.
Ja.
Welche Rolle spielt Psychologie beim Bieten? Also dieser Moment, in dem aus Interesse plötzlich Ehrgeiz wird und man das eigene Limit aus dem Blick verliert.
Im Prä-Corona-Zeitalter der Präsenzauktionen spielte das, will ich haben, eine deutlich größere Rolle, wie es nach Corona im Zeitalter der Digitalauktionen spielt. Aber selbstverständlich, wenn man sich einen gewissen Wein einbildet, den haben zu wollen, dann ist es vollkommen egal, ob man jetzt das Täfelchen im Saal fünfmal hochhebt, obwohl man es eigentlich nur einmal hochheben wollte, oder ob man fünfmal auf den Kaufen-Knopf in der digitalen Auktion drückt, weil man diesen Wein jetzt einfach haben will und ihn den Gegenbieter nicht gönnt.
Bei einer Präsenzauktion sieht man ja auch die anderen Bieter im Saal. Bei schriftlichen, telefonischen oder also online geboten, bleibt ja vieles unsichtbar. Verändert sich dadurch die Dynamik einer Auktion?
Ja, man sieht die anderen Leute nicht, die im Saal sitzen, hat aber bei den Online-Auktionen den großen Vorteil, dass innerhalb von Sekundenschnelle das Gegengebot sichtbar auf dem Bildschirm erscheint und man genau im Bilde ist, ob man jetzt nachlegen muss oder nicht. Das ist etwas, was bei stillen Auktionen oder reinrassig schriftlichen Auktionen nicht der Fall ist. Und basierend auf unsere Kundenerfahrungen haben sich diese Auktionen schlicht und ergreifend zeitmäßig überholt.
Gibt es im Nachverkauf noch Chancen für geduldige Kenner oder ist auch der Bereich durch Internetpreise und Vergleichsmöglichkeiten zu transparent geworden?
Fast kein Markt ist preislich so transparent wie der Weinmarkt, was zugegebenermaßen nur auf allgemein verfügbare Jahrgänge zutrifft und nicht dementsprechend auf alte Jahrgänge, die kaum mehr auf dem Markt sind. Bei den alten Jahrgängen, wo auch im Nachverkauf dann dementsprechend nach wie vor nicht verbotene Schnäppchen zu machen ist, wenn man sich die Lots wirklich genau durchliest. Bei allen unseren Altweinen sind Füllniveau, Weinfarbe und Depotbeschaffenheit beschrieben, was dem Weinkenner die optimale Aussagemöglichkeit bietet, in welchem Qualitätszustand dass sich die Flasche noch befindet.
Also das ist quasi der Unterschied zwischen nachgeschlagene Information und gewachsene Expertise.
Ja.
In sozialen Medien wird Wein oft sehr schnell bewertet. Großartig, sensationell, Weltklasse, aber selten wird erklärt, wieso eigentlich oder warum. Hat diese verkürzte Sprache Einfluss darauf, wie Menschen Wein wahrnehmen, oder bleibt die ernsthafte Weinwelt davon weitgehend unberührt?
Nein, die Weinwelt wird auch deutlich schnelllebigerer, gewisse Informationen haben einen deutlich höheren Stellenwert wie andere. So sind alle Internet-Weinauktionsseiten aufgebaut, dass die Punkte groß vorne stehen und sofort auf einen Blick sichtbar sind. Es ist ja unglaublich oder ungewöhnlich, wie viele Leute zum Beispiel am Smartphone, während sie auf der Autobahn Auto fahren, Weinauktionen bebieten. Wow. Dementsprechend sind Schlagworte wie Weinname, Jahrgang, Qualität des Jahrgangs und die Punkte schlicht und ergreifend wesentlich, weil dann sieht man innerhalb einer Sekunde die Schlagwörter zu dem Wein. Selbstverständlich sind bei allen unseren Lots komplette Beschreibungen drin. Das bedarf aber mehr Zeit und wird durch die Schnelllebigkeit der Zeit nicht immer wahrgenommen.
Gibt es in all den Jahren eine Flasche oder einen Kellerfund, der dir besonders im Gedächtnis geblieben ist, nicht wegen des höchsten Preises, sondern weil du ihn als Weinliebhaber am liebsten selbst im Glas gehabt hättest?
Ja, wir hatten vor über 10 Jahren einmal 4 Flaschen Tokajer aus dem Schlosskeller aus Wien mit K&K Glassiegel. Extrem seltene Funde, das waren Tokajer aus dem 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts, die, wie man sieht, wirklich sensationell auch gelagert waren und im Zustand, denn einer davon hat bei René Gabriel 20 von 20 Punkten nach der Verkostung erhalten.
Wow.
Hätte ich auch gerne selber im Glas gehabt, gingen aber für den Normalgeldbeutel etwas teuer über den
Ladentisch. Wein als Geldanlage war vor einigen Jahren ein starkes Thema. Feinweinindex, Bordeaux, Burgund, Asien, steigende Preise. Ist Wein als Investment heute überhaupt noch zeitgemäß oder war das in Teilen auch nur ein Hype?
In Teilen mit Sicherheit, aber wenn man über die notwendige Lagerkapazität und den korrekten Lagerplatz verfügt, ist mit Weinwissen Wein als Investment nach wie vor oder immer eine absolut korrekte Geldanlage. Man kann jetzt Wein als Weininvestment als reine Geldanlage zum Geldverdienen sehen oder man kann Wein als Weininvestment sehen, dass man eine gewisse Menge von Wein X einkauft, den optimalen Trinkzeitpunkt abwartet oder herausfindet, aber so viel Wein eingekauft hat, um einen Teil dieses Weines dann wieder zu versteigern, um dann dementsprechend wieder einen jüngeren Wein einzukaufen, um quasi so sein Weinhobby, seine Weinsammlung teilzufinanzieren. Auch das ist eine Art aus meiner Sicht des Weininvestments.
Ich selbst wäre für Wein als Geldanlage vermutlich ungeeignet. Ich hätte Angst, dass ich mir die Zinsen lieber selbst austrinke. Braucht man für Wein als Investment neben Geld auch Disziplin?
Ja, Disziplin ist mit Sicherheit notwendig, weil alles das, was man trinkt, kann man später nicht mehr verkaufen. Allerdings und glücklicherweise jetzt aus Sicht eines Weinauktionators haben alle Weinkeller von Weinliebhabern eines gemeinsam. Sie sind zu voll und sie sind zu groß. Denn wie bei jeder Sammelleidenschaft gibt es gewisse Momente, wo die Leidenschaft die Vernunft übernimmt und dementsprechend in der Regel einfach immer viel zu viel eingekauft wird.
Ist es dann wahrscheinlich auch die Beantwortung der nächsten Frage? Was sind aus deiner Sicht die größten Fehler, wenn Menschen Wein als Anlageobjekt kaufen?
Zwei. Erstens, dass die Weinlagerung nicht professionell erfolgt, was das A und O für ein erfolgreiches Weininvestment im Sinne Geld ist. Und B, dass schlicht und ergreifend die falschen Weine eingekauft werden, meistens zu billige. Man kann keinen 20 Euro pro Flasche Wein einkaufen, um daraus einen großen Geldgewinn zu machen. Das funktioniert nicht. Es müssen hochwertige, seltene Weine eingekauft werden, um ein erfolgreiches Weininvestment zu betreiben.
Kann man das so vergleichen wie bei den Autos? Ich sage jetzt mal, den Alltagsgolf, den, wenn ich wieder verkaufen möchte, ist was anders als Oldtimer. Das sind halt Bentley oder andere Marken.
Kann ich jetzt im Automobilsektor schlecht beantworten, weil mir da die Erfahrung fehlt. Wo ich es aber beantworten kann, um es jetzt ganz krass auszudrücken, ist durch Hampel im Sektor der Möbel. Egal wie viel das Sie bei IKEA bei Geld ausgeben, ein Möbelstück von IKEA wird in 20 Jahren nicht mehr Geld wert sein, sondern eher nur kaputt. Wenn Sie dementsprechend ein gesuchtes Kunstobjekt als Möbelstück einkaufen, einen wunderschönen italienischen Intarsientisch aus dem 18. Jahrhundert oder auch zum richtigen Zeitpunkt einen Frankfurter Wellenschrank, um jetzt etwas mehr in heimischen Gefilden zu bleiben, werden diese Stücke immer ihren Geldwert behalten oder mehr wert werden, unter der Voraussetzung, dass die Weltwirtschaftslage gut ist und nicht in einem Krieg versinkt. Denn eine Flasche Wein oder ein wunderschöner italienischer Intarsientisch ist immer nur dann Geld wert, wenn es der Welt gut geht, denn beides ist zum Überleben definitiv nicht notwendig.
Gibt es Weine oder Regionen, die früher als sichere Bank galten, heute aber differenzierter betrachtet werden müssen?
Wenn man jetzt Jahrhunderte betrachtet, selbstverständlich. Im 18. und 19. Jahrhundert war zum Beispiel Murfatla in Rumänien eines der gesuchtesten Süßweinanbaugebiete der Welt im Ruf, dem Sauternes oder dem Tokajer absolut gleichgesetzt. Heutzutage kriegen Sie aus Murfatla die edle Mädchentraube für 3,99 Euro im Supermarkt, wobei zugegebenermaßen der Inhalt von vor 100 Jahren und heute nichts mehr miteinander zu tun hat. Aber dieses Weinanbaugebiet ist derartig in Vergessenheit geraten, dass in dem Weinanbaugebiet einfach keine qualitativen Weine mehr produziert werden.
Das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber was du jetzt gerade gesagt hast, da denke ich an die Weine von Massandra.
Ja.
Also die um 1905, also Weingut des letzten russischen Zaren. Heute, was unter Massandra verkauft wird, hat mit dem auch nichts mehr zu tun.
Nein, insbesondere durch die politische Situation der letzten 15 Jahre auf der Krim ist das, was in den aktuellen Jahrgängen, das bisschen, was überhaupt nur produziert wird, qualitativ absolut different von dem, was vor 100, 120 oder 150 Jahren produziert worden ist. Das ist vollkommen richtig.
Wenn man Preise, Punkte, Prestige und Markt einmal beiseite lässt, was macht für dich einen großen Wein wirklich groß?
Ein Wein, der dementsprechend das Interesse aufgrund seiner Komplexität und Eigenheit weckt. In einer Weinverkostung, in einer Weinrunde ist es ganz klar und für jeden Menschen ganz klar, wenn ein wirklich großer Wein im Glas ist, weil es schlagartig im Raum still wird. Weil jeder Weinliebhaber von dem Wein fasziniert wird, nicht mehr über Wein gefachsimpelt wird oder das Gespräch auf Fußball oder sonst irgendetwas kommt. Wenn ein großer Wein im Glas ist, ist es plötzlich in dem Raum still.
Was würdest du jemandem raten, der Wein wirklich verstehen will, nicht nur kaufen, bewerten oder sammeln?
Viel Wein trinken, viel unterschiedliche Weine trinken und viele unterschiedliche Weine mit Gleichgesinnten trinken, weil A, ersetzt nichts die persönliche Erfahrung am Wein und diese persönliche Erfahrung dann geschärft sozusagen durch die Meinungen von anderen Gleichgesinnten, die beim besten Willen nicht alle gleich sein müssen.
Wenn du deinen Weg mit Wein in einem Satz beschreiben müsstest, was hat Wein dir gegeben?
Ein ausgebautes Hobby zum Beruf und zum Lebensunterhalt, das in meinem Leben immer interessant geblieben ist, immer neue Anreize bietet und immer auch mich nach meinen ganzen Jahrzehnten nach wie vor immer komplett neue Eindrücke im Glas finden lässt.
Meine Abschlussfrage, die ich eigentlich jedem Gast stelle: Welcher Wein hat dich zuletzt richtig beeindruckt?
Zuletzt? Okay, ich hatte jetzt erwartet, welcher Wein hat dich als erstes oder am meisten
beeindruckt? Nein,
Zuletzt. 2019 Heidenreich von Friedrich Becker. Aus meiner Sicht ein absolut großer deutscher Spätburgunder, der nicht billig ist mit seinen 120 bis 140 Euro, aber im wahren Sinne des Wortes sehr wohl preiswert.
Lieber Stefan, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns an deinem Weg und deinen Gedanken hast teilhaben lassen.
Lieber Rudi, danke dir für die interessante Stunde. Und liebe Zuhörer, ich hoffe, dass Ihnen das Interview ein paar interessante Anregungen gebracht hat, um vielleicht den einen oder anderen neuen Wein auszuprobieren.
Dann sag doch einfach nochmal, wie man dich kontaktieren kann. Du hast bestimmt eine Homepage.
Einfach ins Internet gehen, Munich Wine Company eingeben bei Google, dann kommt man automatisch auf der ersten Seite, die der Computer hochbringt, auf unsere Webseite www.munichwinecompany.com, und es sind genügend Auktionen und genügend Weine jederzeit zur Verfügung, und mich persönlich erreicht man am einfachsten entweder per E-Mail oder telefonisch, am besten nachmittags zwischen 14 und 20 Uhr, Montag bis Freitag.
Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal im Weingenussreich zwischen Gaumen und Gedanken.